Stimmen-Junkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Caroline Junghans. Sie ist Mitglied im Ensemble des Schauspiels Hannover. Hallo Caroline.
Hallo Wolfram.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und auf unser Gespräch.
Ich auch. Ich bin sehr gespannt.
Wolltest du eigentlich schon als Kind Schauspielerin werden?
Ich wollte als Kind Sängerin werden. Es gibt einen Aufsatz, einen Diktat von mir. Ich glaube, nicht mehr existent, aber ich habe es im Kopf, dass ich es geschrieben habe. Mit 6 oder 7 Jahren in der Schule aufgeschrieben habe, dass ich also abends meine Kinder zu Bett bringe, ins Theater gehe und die Königin der Nacht singe.
Die Königin.
Tatsache, ja.
Also die Königin der Nacht auch gleich.
Ja, die Königin der Nacht, ja.
Okay.
Das ist so, Oper ist so Initiationserlebnis Zauberflöte für mich.
Okay.
Und das ist die allererste Prägung, sage ich jetzt mal so, ne, die da ist durch meinen familiären Background. Und dann hat sich's irgendwann so ein bisschen verschoben, aber die Bühne in jedem Fall.
Und also wurde bei euch regelmäßig Oper gehört?
Ja.
Oder? Okay.
Ja, gehört und geguckt.
Live?
Ja.
Okay. Wie kommt das? Also ist das ein,
also es kommt
kultureller
durch, ja, Background? Auch. Es ist vor allem die Profession meiner Eltern. Mein Vater ist ausgebildeter Sänger, klassischer Sänger, der tatsächlich auch Oper gemacht hat. Und meine Mutter ist diejenige, die diese Menschen ausbildet, also eine Professorin für Gesang. Und hat natürlich, da sind viele SchülerInnen durch ihre Hände und ja, durch alles so durchgegangen. Und da waren wir dabei als Kinder natürlich.
Gut, da liegt es natürlich nahe, dass man mit dem Fach Oper und Gesang konfrontiert wird. Muss hier aber nicht automatisch dazu führen, dass man selbst einen künstlerischen Weg geht.
Das stimmt. Das stimmt. Ich hatte also ein Initiationserlebnis auch, war eine Schauspielinszenierung in Dresden. Ich stamme aus Dresden und das war The Black Rider. Und da war dieses Musical und es ist eine Mischung aus Spiel und Gesang. Und das hat mich damals geflasht, wie auch die SpielerInnen auf der Bühne sich da geschafft haben und wie sie das zum Leben erweckt haben, diesen Freischütz. Fand ich irre so. Und das habe ich, glaube ich, an die 5 oder 6 Mal gesehen. Und das war so ein Initiationserlebnis, dass ich dachte, das will ich auch. Dass ich glaube, das würde mir gefallen, das könnte ich gut.
So. Ja, gut.
Ganz selbstlos.
Das, sehr schön. Das will ich, das, was er hat, was sie hat, will ich auch. Sehr schön. Und aber wenn sozusagen das Diktat oder der Aufsatz war, ich will Königin der Nacht singen, wann kam so der Switch in Richtung Schauspiel?
Auch in der Schule. Wir hatten ein Unterrichtsfach darstellendes Spiel ab der 7. Klasse. Und ja, das waren eher so Impro-Sachen, die wir da gemacht haben. Und in der 10. Klasse gab es ein Stück, des Esels Schatten von Dürrenmatt. Mhm. Und es wurden die Rollen besetzt. Und die zweite Hauptrolle war nicht besetzt. Und irgendwie haben dann alle so gesagt, Caro, mach du das doch. Mhm. Du kannst das doch. Und plötzlich habe ich das gespielt.
Und du musstest da reingeschoben werden?
Naja, also
geschoben. Viele Menschen, die das machen wollen, heben ja vielleicht gleich die Hand und sagen,
nee, das war nicht so der Fall. Also ich habe das gerne gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich Rampe Mitte gleich angeklopft habe oder mich dahingestellt habe. Eher nicht, sondern das ist so ein bisschen auch zu mir gekommen. Dann war es tatsächlich so, dass meine Mutter eine der Vorstellungen angeschaut hat und einfach überrascht war von ihrer Tochter, was sie da so fabriziert.
Positiv.
Und ja, positiv. Ja, also überrascht, natürlich. Weil bisher war es nur Gesang, weil ich habe in einem Chor gesungen und die Bühnenerfahrung, die ich bis dato gemacht habe, waren Chor und in Masse auf einer Bühne stehen. So. Und jetzt war ich plötzlich solistisch im Sprecherischen unterwegs. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Fakt, weil ich als Person ganz anders in Erscheinung trete. Und das hat sie auch ein bisschen gesehen und hat mich danach befragt, wie ich das fand oder hat zumindest was entdeckt. So, und dann war ich in der AG, in der Schule, in der Schülerbühne und natürlich, dann hat sich das so weiter entsponnen. Aber es war trotzdem so ein Moment, wo auch mich jemand erkannt hat, so im ganz innersten Kreis. Dann gab es natürlich LehrerInnen, die das gesehen haben und gesagt haben, ey, du, also bleib da dran.
Ja.
So, aber ich habe nie so ein war jetzt nicht Komparsin oder habe jetzt im Schauspielhaus in Dresden groß irgendeinen Jugendclub besucht oder war da ständig irgendwie am Machen, sondern das war so, ja, normal, in normalen Dosen, so, weil eben immer noch der Chor nebenher auf war und dementsprechend war das so eine Zwei-Sache so.
Das heißt, du hast auch nicht als Schülerin schon im Schauspielhaus gejobbt oder um der Welt nahe zu sein?
Nein. Es war mehr das Singen. Also es war tatsächlich Chorsingen und ich habe dann nach dem Abitur ein FSJ gemacht in Italien, bin wieder nach Dresden gekommen und habe auch in diesem Jahr Freelance, sage ich jetzt mal, ich war zwar eingeschrieben an der Universität, aber gut, darüber schweigen wir, habe in dem Jahr vorgesprochen an den Schauspielschulen und habe immer weiter auch gesungen. Also das hat mich begleitet. Das ist etwas, was ich natürlich auch jetzt noch gerne pflege und ja, schon das gerne mache, auf der Bühne auch zu singen.
Das heißt, die Entscheidung war mit Schulabschluss klar, es soll der Weg des Schauspiels sein und du hast dich ja an verschiedenen Häusern beworben. Und warum bist du dann nach Stuttgart gegangen?
Ganz einfach, weil die mich genommen haben.
Okay.
Also es gibt, bei den Aufnahmeprüfungen gibt es Runden.
Ja.
Und die muss man durchlaufen. Und da bin ich in die sogenannte Endrunde gekommen. Und plötzlich war ich da drin. Ich war plötzlich in diesem Jahrgang.
Wie stelle ich mir das vor? Also muss man, also kriegt man Sachen genannt, die man darbieten muss? Oder springt man ins kalte Wasser? Also ich bin da, also wie läuft sowas ab?
Interessanterweise war ich heute das allererste Mal Beisitzerin bei einer Aufnahmeprüfung, jetzt in diesem Fall hier an der Schauspielschule. Ja. Und es deckt sich total mit meinen Erinnerungen an meine Aufnahmeprüfung. Also Betreffende oder diejenige oder derjenige, der studieren möchte, hat was vorzubereiten. Das sind drei Rollen, eine klassische, ein moderner Text und etwas Drittes, das ist aber freigestellt. Ich glaube, sie sollen auch ein Lied vorbereiten. Für etwaiges Moment und dann verläuft das so, dass man vor eine Kommission tritt und das spielt. Die Situation, die Rolle, das, was man sich ausgedacht hat. Im besten Fall kommt man weiter, dann wird mit einem noch ein bisschen gearbeitet und man wird so ein bisschen angeguckt, was man noch so kann. Und wenn das dann überstanden ist, kommt man in eine zweite Runde, da wird noch mal mehr ausgesiebt und irgendwann gibt es den Kader für die Endrunde. Und das ist dann ein ganzer Tag, also in meiner Erinnerung, ich glaube, wir haben um 10 angefangen und um 10 waren wir fertig dann. Das muss dann ja auch durch alles einmal durch, natürlich auch bei den ProfessorInnen. Und was wird geprüft? Das wird natürlich der Körper, also wie sind die körperlichen Fähigkeiten? Ist derjenige beweglich oder ist er wie ein Stock, sage ich jetzt mal so hart, also kann er da den Körper einsetzen, wie sind die stimmlichen Möglichkeiten, also man merkt ja ganz schnell, ob der oder die einen S-Fehler hat oder ob es bestimmte stimmliche Indispositionen gibt, die man einfach nicht mit einer Sprecherziehung irgendwie los wird. Das kann man ja ziemlich schnell erkennen. Ich glaube aber auch, dass man so ein phoniatrisches so ein Dokument irgendwie vorlegen muss, dass man eben stimmgesund ist. Ansonsten könnte man diesen Beruf nicht erlernen, weil er einfach fordernd ist. Ja, und dann haben wir Impros gemacht, Gruppenimpros, Zweierimpros, haben unsere Rollen nochmal gespielt und dann, ja, war das ein Riesending so. Und am Ende wurde gesagt, du bist dabei.
Herzlichen Glückwunsch. Das erfährt man dann aber gleich am Tag der Endrunde.
Ja, nicht und, per Brief oder so, nein.
Und also dieses Impro-Ding, werden da sozusagen zwei BewerberInnen zusammen ins Impro-Rennen geschickt oder ist dann immer ein Profi dabei, der das schon macht und als Sparringspartner gilt?
Unterschiedlich. Also in den Gruppensachen waren wir das, also unsersgleichen, also alle, die sozusagen in diesem Bewerbungsverfahren sich befunden haben. In den Rollenarbeiten, also wenn man sozusagen seine Rollen vorgespielt hat, hat man oft einen Anspielpartner oder eine Anspielpartnerin bekommen. Das sind aber dann Studierende der Hochschule gewesen. Die dann als, Anspielpartnerin funktionieren.
Okay, das ist also heute noch deckungsgleich gerade, wenn du sagst, du warst heute als Beisitzerin. Was macht so eine Beisitzerin?
Ich habe auch mit denen gearbeitet. Ah. Also ich war zusammen da mit dem Professor für Sprecherziehung und zwei Studierenden und wir waren zu viert in der Kommission und wir haben uns die erstmal angeguckt, haben sie ihre erste Rolle spielen lassen. Und in der zweiten Runde oder in der zweiten Rolle dementsprechend haben wir sie auch unterbrochen und haben versucht, mit ihnen zu arbeiten und so ein bisschen getestet, reagieren sie oder verbleiben sie in dem, was sie sich vorgenommen haben oder wie reagieren sie auch auf den Raum natürlich, ne? Und wie reagieren sie auf AnspielpartnerInnen, die jetzt plötzlich da mit auf der Szenerie sitzen zum Beispiel. Und das ist interessant zu sehen, ob es da eine Veränderung gibt, ob sie fest werden, unsicher werden, ängstlich werden oder ob bei denen was aufgeht. Und bei denen, die sofort, ich weiß, ich habe verstanden, ich will gleich umsetzen. Man spürt ja sofort, wie die auf die jeweiligen Sachen drauf reagieren. Da merkt man natürlich, ja, dass man da weiter gucken möchte und interessiert ist. Ne?
Also die Wandlungsfähigkeit ist dann schon ein wichtiges Kriterium.
Ja.
Interessant, ne? Also weil manche vielleicht wachen ja dann auch erst am nächsten Tag oder im zweiten Jahr der Ausbildung auf und werden wandlungsfähiger.
Ja, ja, na, das sollten sie schon bei der Aufnahmeprüfung auch zeigen, so, ne? Das ist auch natürlich der Sinn, dass man sie so ein bisschen anpiekt und so ein bisschen guckt, wo sie reagieren einfach. Ein
bisschen prickt. Ja, okay. Und gibt es da auch Fälle, wo ihr sehr unterschiedlicher Meinung seid? Und würde es Fälle geben, wo jetzt zwar die Körperhaltung funktioniert und die Flexibilität, aber die Stimme so gar nicht geht?
Ja, gab es heute nicht. Und ich tue mich da schwer, weil ich bin so Stimmenverfechterin, weil das ist mein erstes Material. Natürlich habe ich einen Körper, aber meine Sprache transportiert das, was ich auf der Bühne sagen möchte, was ich aber vorher gedacht habe. Also ist es ja gefiltert, in einer gewissen Weise, einmal schon durch so einen Apparat durch. Und das zu transportieren, dafür brauche ich ein Organ so. Und wenn das nicht stimmig ist, dann sehe ich da Probleme. Ja, gebe ich zu.
Okay, das heißt, ihr setzt euch tatsächlich nach jeder Runde zusammen und wertet schon aus und...
Natürlich, man kann bestimmte Dinge auch ausbilden, so, ne? Davon mal ganz abgesehen. Aber es ist schon was, ob jemand mit einer Persönlichkeit in den Raum kommt und den Raum füllen kann. Und das ist auch eine Art von stimmlicher Disponiertheit, so, die dann damit reinzählt.
Als sie dich damals, oh Gott, ich sag damals, also vor einiger Zeit erwählt haben, also in Stuttgart an der Hochschule, inwieweit ist dann die Stimme sozusagen das Instrument, an dem auch noch während des Studiums gearbeitet wird? Also habt ihr Stimmtraining, Stimmerziehung? Was findet da statt?
Also es gab viel Sprechunterricht, gerade in den ersten zwei Jahren. Das war so, finde ich, schon das Hauptaugenmerk so. Also vor allen Dingen, wo kommt die Stimme her? Also wo sitzt sie? Sie sitzt natürlich nicht im Hals, sondern sie kommt vom Zentrum aus. Also dass man überhaupt erstmal kapiert, wo das sitzt und diese Sachen anzapfen kann, dass sie eine Geläufigkeit und eine, ja, dass das einfach klar ist, wo es herkommt so. Und das haben wir viel geübt so. Und ich finde, es ist ganz unterschiedlich, wie gerade meine Kommilitoninnen, also jetzt in meinem Jahrgang, wie die darauf reagiert haben. Manche hatten es einfach schon dabei. Die waren einfach, da war so ein Pfund da und bei manchen musste man so ein bisschen mehr üben. Viel Kontaktübungen, also spüren auf dem Boden, anlehnen, also dass man so Resonanzen auch prüft, also wo kommt die Kraft her, also dass man mit einer Bewegung natürlich auch einen Ton erzeugt. Wir hatten ein Unterrichtsfach, das hieß Biomechanik und hatten einen ganz tollen Lehrer, Rainer Suter, großartiger Mensch, der Biomechanik ist so ein bisschen so ein spezielles Fach. Man geht über so eine schiefe Ebene und versucht den Körper, also der Körper hat ein Empfinden. Man verbiegt sich manchmal auch so ein bisschen oder wird dazu angetrieben, dass man sich verbiegen soll oder diese Räumlichkeit mitnimmt und plötzlich verändert sich natürlich auch eine Stimme. Und plötzlich verändert sich durch die Stimme auch die emotionale Verfassung. Ja. Und man fängt plötzlich an, bitterlich zu weinen. Also es ist so, ja, da waren schon auch so ein paar krasse Moves, die da so passiert sind in diesen ersten zwei Jahren. Also es ist vor allem Gruppenunterricht gewesen, den wir da zusammen hatten. Und viel Selbsterfahrung, so, was ich total gut finde, dass man auch weiß, das gefällt mir nicht am Ende, ne? Selektiert einfach auch, das hat mir was gebracht, das hat mir nichts gebracht. Aber erstmal so das ganze Besteck so ausgepackt war und man sich bedienen konnte. So. Insofern habe ich da schon profitiert.
Das ist ja sozusagen, wenn man den Sprung jetzt mal ins Jetztzeit und beim Engagement betrachtet, manche Inszenierung erfordert ja auch eine ganz bestimmte Körperhaltung. Und dann diesen Erfahrungsschatz zu haben, wie halte ich eigentlich meine Stimme fit in dieser Position, in der ich mich gerade befinde, das finde ich natürlich echt, echt spannend. Gab es da, ich mache jetzt den Sprung tatsächlich mal kurz in die Jetztzeit, gab es da schon so Inszenierungen, wo du sagtest, das macht meine Stimme gar nicht mit?
Ja, ich muss das mal kurz ein bisschen überlegen. Es gibt Phasen. Also ich glaube, ich habe eine Phase betreten, jetzt, so vor einem Jahr vielleicht, einem Dreivierteljahr, wo ich merke, ich bin gezwungen, in meinem Lebensalter mehr etwas für meine Stimmhygiene zu tun. Ich kann nicht mehr nur aufs Brett und losmachen. Natürlich spreche ich mich ein, ich habe meine Rituale.
Aufs Brett und losmachen, das ist eine schöne Formulierung.
Ja. Aber ich muss was dafür tun. So, es ist nicht mehr so, dass alles so grabsch, grabsch, dass man es so nehmen kann. Sondern ich
also ein Sänger pflegen. Singt sich ja auch ein.
Sowieso, lange. Völlig so, andere Kategorie.
Ich ging davon aus, dass ihr Schauspieler
ja, es immer ist, es, euch ja, aufwärmt. Es ist leider, also es wird immer ein bisschen verlacht. Hm. Also diejenigen, die es machen, wären so, er, sie spricht sich ein. Ja, wahrscheinlich hat sie es nötig. Also es hat immer so ein gewisses Geschmäckle. So. Und ich bin aber der Überzeugung, dass es wichtig ist, weil ich kenne viele KollegInnen, die über die Jahre, weil sie forciert haben und weil sie draufgedrückt haben und weil sie eben nicht diese Hygiene betrieben haben, doch, nicht einen Schaden. Das klingt jetzt wie, als wären sie nicht mehr in der Lage, irgendwie was zu sprechen. Aber man hört es. Man hört, dass es nicht mehr rund ist, nicht mehr homogen ist. Und oft ist es im Schauspiel auch so, dass das gewollt ist, dass die Stimmen kaputt klingen. Nur tragen sie nicht einen ganzen Abend dann durch oder sind einfach dann heiser. Also es ist nicht belastbar sozusagen.
Und sie müssen ja am nächsten Abend vielleicht wieder.
Und das ist der Punkt. Wir befinden uns ja hier in der Kategorie Repertoire-Theater und somit ist man natürlich in Bringschuld, beziehungsweise wenn man en suite spielt, genauso. Ja. Ne? Aber diese Erholungsphasen, wie sie jetzt in der Oper oder Musiktheater stattfinden, unter anderem, die gibt es im Schauspiel nicht. Dafür muss jeden Abend aber der Lappen hochgehen. So.
Und magst du aus dem Nähkästchen plaudern, was Stimmhygiene für dich bedeutet? Was machst du da? Hast du bestimmte Rituale?
Also ich habe mir angewöhnt, vor allen Dingen in den letzten Jahren, mich nicht einzusprechen, sondern mich einzusingen. Aus bekannter Vorgeschichte. Ja, ja, ja. Das tut mir gut. Das hat mich weitet mich. Also es ist sozusagen, dass ich Räume anzapfen kann, die ich mit den Sprechübungen nicht so anzapfe. Ich habe aber gemerkt, und ich bin da noch nicht ganz hintergestiegen, wann das sozusagen so richtig angefangen hat, aber ich muss auch was anderes tun. Also ich muss diese, ich nenne es jetzt mal Randschwingung, also dass die Stimme nicht voll belastet wird, sondern dass sie wirklich nur, dass die Stimmlippen wirklich nur so ganz, ganz einen kurzen Touch eigentlich so haben, also die berühmte Randstimme, dass ich die trainiere. Und wenn die sozusagen anspringt und ich auch einen leisen Ton, geschlossen, ohne Hauch, fabriziert bekomme, dann ist es gut. So. Okay. Und das ist sozusagen eine Übung, die ich erst, ja, ich würde mal sagen, so im letzten Dreivierteljahr, im letzten Jahr, so mehr auch in den Fokus wieder gerückt habe. So. Und denke, dass ich da ganz gut mit zurechtkomme.
Und wirst du nervös, wenn das nicht anspringt, wenn das nicht funktioniert? Und gibt es dann Hilfsmittel, es doch irgendwie zu einem erfolgreichen Abend werden zu lassen?
Ja, also nee, habe ich jetzt noch nicht gehabt. Und da bin ich auch ganz froh.
Ja, ich.
Also ich kann mich an keine Vorstellung erinnern, wo so gar nichts ging und ich plötzlich plan war und heiser war oder so. Das kenne ich eigentlich nicht.
Ja.
Aber ich kenne es bei KollegInnen, die einfach dann überschreien und bestimmte Sachen zu sehr forcieren und am Ende keine Körner mehr haben und dann drücken müssen und dann.
Am Ende deiner Ausbildung, wobei ja eigentlich das ganze Leben irgendwie Ausbildung ist, aber sozusagen des Studiums. Wie ist die Situation? Reißen sich die Häuser um einen? Muss man hausieren gehen und seine Kunst darbieten? Wie war das bei dir damals?
Ich hatte Glück. Ich habe schon im dritten Jahr an großen Produktionen teilnehmen können. Also es war immer so, dass für mich was vorgesehen war. Mhm. Damit hat sich irgendwie so ein Kreislauf ziemlich schnell irgendwie eingestellt. Im vierten Jahr habe ich dann recht schnell vorgesprochen. Es waren zwei Vorsprechen. Und das zweite hat dann auch geklappt. Mhm. Und das war ein Neuanfang. Das war ein Neuanfang in Chemnitz, am Schauspiel oder am Theater Chemnitz. Die Intendanz hat damals Enrico Lübbe übernommen, der damals 35-jährig da so ein, naja, wir waren schon ein paar Leute. Ich überlege gerade, 25 Leute waren wir, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist gerade, wie da die Ensemblestärke ist. Und da einfach tolles Theater gemacht habe. Und ich da wirklich als junge Anfängerin mit 24 zack voll in die Maschine da reingekommen bin und malocht habe, aber im positivsten Sinn. Also ich habe da wirklich in diesem Haus gewohnt, könnte man fast sagen. Und so ging das weiter. Also es gab keine Leerlaufjahre, wo ich auf der Straße saß oder gedacht habe, oh, muss ich den Job wechseln oder muss ich nochmal was studieren, sondern es ging immer weiter. Aber dass die Theater sich um einen reißen, jein, man ist natürlich gut und günstig als junger Absolvent, als junge Absolventin. Damit ist man ja erstmal gefragt, weil man nicht so viel Geld kostet. Aber in heutigen Zeiten diesen Beruf so zu ergreifen, wie er ist, in jeglicher Art und Weise, ist schon ein Wagnis so. Und wenn ich mir da heute diese jungen Leute angucke, denke ich so, wow, ihr seid mutig. Oder auch natürlich die Beisitzerinnen, die da mit dabei waren und das jetzt studieren. So, das ist schon toll so. Aber sie haben auch alle ganz klare Vorstellungen. Die hatte ich auch, aber ich wollte spielen. Mhm. So, heutzutage ist eine Beobachtung, dass sie spielen wollen, aber nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, nicht. Und das, na, das geht ja, und das, also sie sind wählerischer geworden, was natürlich in heutigen Zeiten die Diversität, die ja dann ja doch noch da ist, so, oder es gibt ja noch viele Häuser, die eben auch junge SchauspielerInnen suchen. Aber das grenzt sich natürlich mega ein, ne? Weil man einfach gar nicht mehr so viel zulassen will. So.
Das ist in anderen Lebensbereichen ja auch so, finde ich, bei jüngeren Menschen, dass von vornherein Dinge ausgeschlossen werden, wo jetzt vielleicht Generationen vorher gesagt hätten, na, ich probiere es doch erstmal aus. Aber würdest du heutzutage jungen Menschen, die diese Leidenschaft fürs Schauspiel empfinden, empfehlen, diesen Weg zu gehen?
Wenn sie das unbedingt wollen, ja. Trotzdem, finde ich, sollten sie einen Gedanken im Kopf behalten, dass sie was Zweites noch haben. Also ich nenne das immer so breitbeinig aufstellen, das klingt so ein bisschen komisch, aber dass ich mehrere Eisen im Feuer habe. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich plötzlich BWL studiere oder Ingenieurs- oder Bauingenieurswesen oder irgend sowas. Gar nicht, das soll es nicht heißen. Aber dass ich trotzdem noch einen Plan B habe, weil dieses... Also wenn ich alleine in meinen Jahrgang gucke, es sind von 8 Schauspielstudierenden, arbeiten noch 2 in diesem Beruf, am Theater. Und die anderen sind alle nach 1, 2, 3, 4 Jahren, also entweder haben sie gerade mal so die 2 Jahre geschafft und haben dann was anderes studiert oder hangeln sich mit Synchronsprecherei oder anderen Sachen, irgendwie halten sie sich über Wasser, freie Gruppen. Aber es ist natürlich jetzt in diesem konkreten Theaterkontext so, wo man wirklich davon auch leben kann und seine Miete bezahlen kann und nicht noch parallel dazu was arbeiten muss, sind es wirklich nur 2.
Aber ist es der Markt? Also gibt es gar nicht genug Positionen oder haben die sich bewusst entschieden, nochmal andere Wege zu gehen?
Das beides. Kommt ja auch also vor. Beides. Es ist sicherlich der eine Weg, aber auch der andere Weg, dass es einfach ein Überangebot gibt.
2 von 8. Wow. Ja. Das ist wirklich nicht viel.
Und dann gibt es ja andere Jahrgänge, wo es halt in Potenz ist, ne? Also wo, was weiß ich, 30 AbgängerInnen oder sowas sind. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Wo sollen die denn alle hin?
Das ist eine gute Frage, sowieso eine
Frage, ne? Was passiert mit diesen ganzen Instrumentalisten, SängerInnen, die auf den Jährlich. Markt gespült werden? Und da ist ja nun die Konkurrenz nochmal krasser, weil natürlich aus dem Ausland ja auch Menschen kommen, die das Instrument oder die Stimme gut beherrschen.
Ja, durchaus.
Das ist ja hier nochmal selektiert einfach durch den deutschsprachigen Raum Österreich, Schweiz und Deutschland.
Was ich eine Herausforderung finde, glaube ich, wenn man so ein Engagement antritt, das sind ja immer zeitlich begrenzte Verträge, ne? Also irgendwie befristete. Und wenn dann irgendwie eine Intendanz wechselt, weiß man gar nicht, ob man bleiben kann oder nicht. Ist das, also empfindest du dann Druck zu wissen, das ist jetzt erstmal nur für 4 Jahre und dann geht es vielleicht schon wieder woanders hin?
Naja, ich bin auch ein bisschen damit aufgewachsen. Also unser Schulleiter, Volker Canaris, Gott hab ihn selig, hat uns da immer sehr reinen Wein eingeschenkt und hat gesagt, das ist der Job, so damit müsst ihr euch auseinandersetzen und ihr werdet die Chance, eine Unkündbarkeit zu erreichen, die erreicht man ja nach dem absolvierten 15. Berufsjahr an einem Haus. Das ist einfach ein Riesengeschenk, aber das ist nicht mehr zeitgemäß so, sondern die IntendantInnen nehmen natürlich ihre Leute mit, also haben ihren festen Kern und wandern weiter sozusagen. Das ist dieser Beruf, es ist ein Vagabundenberuf, sage ich jetzt mal so. Das ist, ich möchte das gar nicht so despektierlich ausdrücken, aber eher, ja, man ist nicht an einem Ort. Ich sag mal so, in diesen ersten 2 Stationen, die ich hatte, das war zum einen das Theater Chemnitz, da war ich 5 Jahre engagiert, und das Theater Stuttgart, da war ich 5 Jahre engagiert. Das war super. Ich wusste, das hat ein Ende, beziehungsweise es hat einen Anfang und ein Ende. Also es ist eine klar gesteckte Zeit. Das waren jeweils 5 Jahre, also immer in diesem 5-Jahres-Plan. Jetzt kommt hinzu, dass ich eine Familie gegründet habe und 2 Kinder habe und natürlich sich bestimmte Sachen verändert haben. Also auch mein Wunsch nach einer Art von Kontinuität, von Perspektive, von Klarheit, der ist natürlich größer, weil ich dafür sorgen möchte, dass es diesen Kindern, für die ich Verantwortung trage, natürlich gut geht und sie nicht ständig irgendwie aus ihren Welten rausreißen muss. So, natürlich. Und das ist schon ein Wagnis. Und natürlich ist der nächste Schritt, sollte gut überlegt sein. So.
Ja. Kommt es denn heutzutage überhaupt noch vor, dass Leute 15 Jahre an einem Haus sind?
Ja. Es ist tatsächlich der Fall, dass am Thalia-Theater die Intendanz endet, jetzt zum Sommer hin, von Joachim Lux, der hat da 2008 angefangen. Und hat tatsächlich dort ganz viele unkündbare SchauspielerInnen, die dort mit ihm angefangen haben. Er hat 15 Jahre dort, war er da Intendant und die sind unkündbar jetzt. Also es passiert noch.
Ja, das heißt, jetzt gehe ich mal auf eine andere Ebene. Also wenn ich jetzt mich um eine Intendanz bewerbe, arbeite ich dann sozusagen mit dem Personal, dem künstlerischen Personal, was dort ist?
Nein.
Also zumindest mit den Leuten, die jetzt 15 Jahre da am Haus sind, die sind einfach da, wollen besetzt werden.
Ja.
Mit dem, ich nenne es mal salopp, Material arbeite ich dann.
Exakt, genau. Aber das ist, so wie es jetzt am Thalia sein wird, das ist ein sehr großer Umfang an unkündbaren SchauspielerInnen, die auch noch jung sind. Das ist gar nicht so, dass das jetzt nur alte SchauspielerInnen sind, im ganzen Gegenteil, sondern das ist ganz toll durchmixt. Also so wirklich, die sind halt so mitgelaufen und weitergewachsen mit dem Joachim Lux. Aber jeder Intendant, jede Intendantin bringt natürlich auch wieder neue Leute und engagiert aber auch wieder Leute, die sie noch gar nicht kennen. Also es wird sozusagen, es gibt immer eine Mischung so. Und hier in Hannover war das so, dass Sonja Anders, meine jetzige Intendantin, die kam vom Deutschen Theater, hat dort als Dramaturgin gearbeitet, als Chefdramaturgin und hat hier die Intendanz bekommen, hat natürlich ein Ensemble vorgefunden, hat verlängert, sagt man dann, oder hat die Leute übernommen oder hat Leuten ein Angebot gemacht, aber hat natürlich auch Menschen Bescheid gesagt, ich würde gerne dich dabei haben und hat die Sache geöffnet und Vorsprechen gemacht. Und so hat sich dieser Pool an SchauspielerInnen, der dann da am Ende entstanden ist, hat sich dann so kreiert.
Ja, nun sind schon 2 Namen gerade durch dich genannt worden, nämlich Sonja Anders und Thalia Theater. Dann lass uns das doch mal vorziehen. Sie geht nach Hamburg und übernimmt dort die Intendanz des Thalia Theaters und du gehst mit.
Ja.
Wie läuft denn sowas ab? Also ihr Vertrag als Intendantin endet, bekommt irgendwie diese Position angeboten oder bewirbt sich oder so. Dann habe ich mir das wie im Sport vorzustellen. Ich habe so ideale Besetzungen für bestimmte Partien und mit wem will ich die dann besetzen?
Oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Also es gibt natürlich, ich glaube, das ist im Musiktheater noch mal ein bisschen anders. Mhm. Da gibt es dieses klassische Rollenfach und natürlich auch stimmliche Funktionalitäten. Also jemand kann toll Wagner singen, der kann aber dann nicht mehr toll Mozart singen, so. Also das, ja, schließt sich bei uns so ein bisschen aus. Es geht, glaube ich, um eine Wandlungsfähigkeit. Es geht darum, viele Sachen natürlich auch bedienen zu können. Komödie, also ja, also was kann diese Spielerin, was kann dieser Spieler? Dann ist es so, dass bei ihr, sie hat eine ganz klare Agenda, sie will das Theater divers machen. Das hat sie hier in Hannover begonnen und das wird sie am Thalia Theater weiterführen, sodass das ein gemischtes Ensemble ist. Also wir haben da People of Color, wir haben da natürlich weißgelesene Personen, wir haben queere Personen, heterosexuelle, normative, wie auch immer Personen. Also es ist sozusagen, es soll alles mit dabei sein. Im besten Fall natürlich auch noch jemand, wo man inklusiv noch arbeitet. Mhm. So, also sie will das groß machen. Sie will sozusagen den Fächer weiter öffnen. Und ja, somit steht schon mal was im Raum. So. Mhm. Also wo sie von Anfang an natürlich guckt, das ist die Position. Also das weiß ich aus ihren Erzählungen, dass sie sowas vergibt und dann natürlich auch speziell sucht. Also wenn jetzt hier in Hannover eine schwarz gelesene Person geht, weil sie ein anderes Engagement hat oder zum Film geht oder was weiß ich, wird natürlich auch wieder eine schwarz gelesene Person hier engagiert werden. So. Da wird dann nicht, weiß ich nicht, jemand weiß es plötzlich engagiert werden, sondern sie versucht das natürlich dann weiterzulaufen, diesen Weg.
Und als diese Frage kam, möchtest du mit mir nach Hamburg gehen? Also was löst das aus? Da gibt es doch sicherlich ganz viele Dinge, die man bedenken muss, den nächsten Ortswechsel anzugehen. Du hast gesagt, hast Familie, ist ja auch kein unbedeutendes Haus. Was waren so deine ersten Gedanken, als dieses Angebot kam?
Also ich bin ehrlich, ich bin das natürlich durchgegangen. Also es gibt, glaube ich, auch niemanden aus dem Ensemble, der das nicht durchgegangen ist, bevor das Gespräch überhaupt stattgefunden hat. Ich bin das natürlich gedanklich durchgegangen. Ja. Was passiert, wenn? Und was passiert, wenn? Das bin ich durchgegangen. Und ich habe natürlich mich auch ein bisschen davor gefürchtet, weil es so beides hat. Also es ist, ich liebe wirklich das Schauspiel Hannover. Es ist ein ganz tolles Haus. Ich arbeite hier wahnsinnig gerne.
Ja, zu Recht.
Und wir haben hier eine super Zeit. Haben wir immer noch. Und somit ist es, weinend. Und natürlich ist es eine Riesenchance, an so ein Haus zu gehen. Und ich befinde mich jetzt noch an so einem Punkt, wo ich denke, diesen nächsten Step auch erarbeitet, den darf ich machen. Ich bin, und auch meine Familie ist noch nicht in der Situation, dass wir so hier uns reingesessen haben, im Positiven meine ich jetzt, in Hannover, dass wir das nicht wagen könnten. Wenn meine Kinder größer wären, wenn sie pubertieren würden und mein Sohn übernächstes Jahr Abitur machen würde, dann würde ich das alles anders betrachten. Das ist
ich weiß,
aber nicht der Fall.
Wovon du sprichst.
Das ist aber nicht der Fall. Und insofern wage ich diesen Schritt auch zusammen mit meinem Partner, der mich da total unterstützt und sagt, das musst du machen. Und das wird für uns, er ist auch Schauspieler, wird für uns gut sein. So wir als in unseren Berufungen. Und der Rest, das sehen wir dann.
Ja.
Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es funktioniert. So, mein Sohn ist in Stuttgart geboren, wurde dann nach Hannover verpflanzt. Da war er noch sehr klein. Das wird jetzt schon eine andere Herausforderung. Und natürlich setze ich mich damit auseinander. Und das ist auch nicht nur einfach so, weil natürlich vieles ist liebgewonnen, ist wertgeschätzt von mir, was ich hier habe. So, und das geht woanders weiter. Und davon bin ich aber überzeugt. Also meine Erfahrung und das, was mich bis jetzt so die letzten Jahre begleitet hat, zeigt mir, dass das funktionieren kann und möglich ist.
Das heißt, du hörst auch sehr auf deine innere Stimme. Also du bist gut da drin, auszuloten, was sich gut anfühlt.
Ja, weil ich Vertrauen habe in sie. Also ich weiß sozusagen, was diese Intendantin mir gegeben hat in diesen vergangenen 6 Jahren oder 6 Spielzeiten. Ich habe toll bei ihr zu tun gehabt und sie hat immer mir Rollen gegeben, die, es ist echt verrückt zu sagen, aber sie haben immer perfekt gepasst. Also sie waren wie so zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der richtigen Regie und dem richtigen Ensemble. Und das hat immer gefunzt. Also es gab immer für mich auch einen Twist oder etwas, was ich neu entdeckt habe oder wo ich dran gewachsen bin oder wo ich eine neue Erfahrung gemacht habe. Aber nie schmerzhaft. Das gab es vorher, an anderen Regiebegegnungen, wo ich einfach gemerkt habe, oh, das trifft mich jetzt zu sehr. Mhm. Und das hat hier nie stattgefunden, sondern es hat mich immer weiter gestärkt, sicherer gemacht und mich reifen lassen. Und dieses Vertrauen in sie und in ihre Entscheidungen habe ich total und deswegen mache ich das auch.
Gibt es denn Rollen, die nur in einem bestimmten Alter gespielt werden können? Also reift man quasi als Mensch in bestimmte Rollen rein?
Ja, bestimmt. Und trotzdem, ich habe ein Beispiel so, ich habe es leider nicht gesehen, aber Barbara Nüsse hat am Thalia Theater Pippi Langstrumpf gespielt. Und ich glaube, die Dame ist über 80. Das ist doch großartig. Ja, hast du es gesehen?
Nein, aber ich hörte davon. Genau.
Ja, aber es ist doch großartig. Und ich finde, nein, es ist alles möglich im Schauspielen. Hm. Es ist nichts unmöglich.
Ja. Gibt es Rollen, die du gerne noch spielen möchtest? Ich meine, du bist noch jung, so, da ist noch ganz viel möglich.
Ja, also weiß ich gar nicht, so Rollen, ich scheue mich so jetzt so Namen zu nennen oder so Rollen, ja, Figuren jetzt so zu benennen, weil ich da jetzt gar nichts auf der Pfanne habe, so groß.
Du kannst doch einfach mit Ja beantworten, das also ist ja schon
die
konkret.
Maria Stewart, die darf ja nicht fehlen oder irgendwie, nein, das finde ich nicht so, sondern es sind vor allen Dingen Begegnungen dann in Form von den Teams mit dem Ensemble, also klar natürlich die Regie, aber auch wie sie Sachen auflösen, also bleiben sie figurenspezifisch oder ist es ein großer Pulk, Masse Mensch, der auf der Bühne ist und chorisch arbeitet? Also es gibt ja tausende von Möglichkeiten, wie man auch Theater auflöst, so, ne? Oder wie man wer wo welche Sprechposition hat. So. Ja. Und deswegen, ich bin da so offen und freue mich auf jede Begegnung, weil ich irgendwie denke, es ist immer was bei rumgekommen. So. Es ist nie irgendwie. Also wenn das jetzt nicht kommt, also wenn jetzt die Rolle nächstes Jahr nicht kommt, dann habe ich aber richtig so.
Okay, nee, kein Leistungsdruck. Und du sprichst ja schon oft vom Kollegenkreis. Gibt es da Menschen, mit denen du immer wieder besonders gerne zusammenarbeitest, also auf der Bühne?
Ja.
Okay. Und gibt es da Stimmen, mit denen du besonders gerne arbeitest? Also gibt es in deinen Kolleginnen und Kollegen so, wo du Augen zumachst und denkst, wow.
Klar, gibt es.
Was ist für dich das Faszinierende an der menschlichen Stimme?
Dass jede Stimme einzigartig ist. Es gibt keine Stimme, die gleich klingt. Mir wurde oft gesagt, dass ich ähnlich klinge wie meine Mutter oder man uns am Telefon oft verwechselt. So. Nichtsdestotrotz, ich bin der Überzeugung, dass jede Stimme einzigartig ist und jede Stimme klingt anders. Und natürlich, je mehr man sie kennt, je mehr man sie hört, je mehr man natürlich auch Sprachbehandlung weiß, erkennt, wiedererkennt, desto mehr kann ich natürlich auch rausfiltern, wer das jetzt gerade so ist. Ne? Aber,
und wie es ihm geht, das ist dann vielleicht der nächste Schritt.
Ja.
Ne? Also Stimmungsschwankungen ist ja ein schöner Begriff, der da auch tatsächlich drauf passt. Ja. Und gibt es eine Stimme, die dich besonders geprägt hat oder wo du sagen würdest, dafür würde ich kilometerweit reisen, um sie mal live und lebendig zu erleben, musikalisch sprechend?
Ja, gute Frage. Muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken?
Ja, das Tatsache. Ist, ich komme darauf zurück. Wir.
Ja, doch, ich komm darauf nochmal zurück.
Ja. Das ist bei mir tatsächlich auch schwankend. Also,
doch, mir fällt jemand ein. Also, das ist natürlich, ich gucke da natürlich auch hin. Also, es ist jetzt nicht nur Augen zu und zuhören. Ich glaube, Cate Blanchett würde ich gerne mal in echt auf der Bühne sehen, wenn die überhaupt Theater spielt.
Das ist eine gute Frage. Das
aber ich glaube, deren Stimme, die ist schon ziemlich besonders und eine besondere Person, Schauspielerin.
Das ist so faszinierend. Du sagst jetzt, also du nennst diesen Namen und ich erinnere mich gerade, dass ich vor ein paar Tagen habe ich einen langen Artikel über Horst Tappert gelesen, der in seiner Rolle als Derek ja irgendwie jahrzehntelang irgendwie das deutsche Fernsehen geprägt hat und wie weit der international ausgestrahlt wurde und seine dann ja spät entdeckte dunkle Vergangenheit und so. Aber ich las diesen Artikel und ich hatte sofort den Klang dieser Stimme im Ohr.
Ja.
So, und das finde ich so faszinierend, dass du jetzt diesen Namen nennst und irgendwie man sofort irgendwie, ah ja, ja stimmt, das, ich verstehe, warum sie diesen Namen nennt. Das ist schon, diese Stimmcharakteristische finde ich schon faszinierend, was da so passiert. Aber wo wir gerade diesen Namen hören, du bist ja nun selbst auch nicht nur auf, wie hast du es genannt, dem Brett spielend, sondern auch mal und immer mal wieder vor der Kamera. Dazu habe ich tatsächlich ein paar Fragen. Mal so die erste, wie kommt man so in bestimmte Produktionen? Wird dann ein bestimmter Typus gesucht, der eine Rolle verkörpert oder wie, also was habe ich nicht alles gehört? In aller Freundschaft zum Beispiel ist ja so ein Format. Ich gestehe es, als ich studierte, lief das auch gerne mal. So. Also wie kommt es dann dazu?
Also es gibt so einen ganz klassischen Weg über die Agenturen. Mhm. Also man hat eine Agentur oder man hat keine und ist Mitglied einer Agentur, die diesen Vermittlungsmoment übernimmt.
Und das die ist, suchst du aktiv, die Agentur?
Die habe oder ich aktiv
gehen Agenturen
gesucht.
So rum und
ja,
und
das sicherlich auch. Oh ja. Und gucken und genau, reden die Leute an oder fragen sie, ob sie Interesse haben. Aber meist ist es sozusagen, dass der oder die Schauspielende sich bei ihnen bewirbt. Und dann sagen die ja oder nein, machen wir oder machen wir nicht. Und dann gehen sie sozusagen in so ein, ja, sind sie wie so ein Mittler zwischen den Castingagenturen und natürlich der Schauspielenden. So. Und dann, ja, wie funktioniert das? Also es gibt, da wo ich mich jetzt bewege, das sind die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, ARD und ZDF, die haben ihre Projekte, geben also die Gelder frei, dann werden Drehbücher erstellt, die werden von RedakteurInnen in Auftrag gegeben, abgesegnet und so weiter. Dann wird irgendwann durch die Redaktion ein Regisseur oder eine Regisseurin besetzt, die wiederum ihr Team hat, mitbringt. Dann wird eine Castingagentur eingesetzt, die also die betreffenden SchauspielerInnen besetzt. Meistens gibt es dann schon einen Hauptcast, weil es eine Reihe ist oder weil der schon von Anfang an festgelegt wurde. Man macht es nur mit der oder mit ihr. Und dann geht's weiter. Dann wird sozusagen in die kleineren Rollen geguckt, wer könnte wie. Ja, und dann hat man ein Demoband, ein Showreel, was ja auch frei verfügbar ist. Das kann jeder angucken. Man hat Bilder, man hat ja so ein paar Credits, Vita, weiß ich nicht, was man alles so schon gemacht hat. Und dann wird ganz oft vom Band gecastet. Also die Sachen, in denen ich jetzt in den letzten Jahren besetzt war oder wofür ich gecastet wurde, die haben sich das Band angeguckt, haben sich mein Showreel angeguckt und haben gesagt, ja, machen wir. Und dann war das auch ein bisschen Testballon.
Und das war sozusagen, also nicht, ist es dann nicht so, dass man entdeckt wird, weil es irgendwann mal ausgestrahlt wurde und dann irgendwo der nächste Produzent sitzt und sagt, oh, die ist aber sympathisch, die will ich haben, deswegen spielt sie jetzt im Alten mit oder so? Also wie?
Doch, natürlich. Also ich denke, dass das ein ganz klassischer Weg ist, dass man also klein anfängt und dann wird man immer bekannter oder wird auch so ein bisschen, hast du da mal, oh, das war ja irgendwie ein cooler Auftritt. Jetzt ist es natürlich in meiner Situation so, dass ich am Theater arbeite. Ich kann ganz viele von den Anfragen, die zu mir kommen, die kann ich gar nicht wahrnehmen, weil ich entweder Proben habe oder Vorstellungstermine. Diese Drehtage, die da dann meist auch schon feststehen, halt sprengen. Also es ist gar nicht umzusetzen so. Und dementsprechend ist natürlich meine Vita oder das, was ich in den letzten Jahren erarbeitet habe vor der Kamera, natürlich längst nicht so groß, wie wenn ich das nur machen würde oder ausschließlich machen würde.
Ist das ein willkommener Ausflug aus der Theaterwelt?
Ja, ist es total. Weil dieser Ausflug bedarf einer anderen Art von Konzentration und es hat was wahnsinnig Sportives, weil ich wiederholen muss. Und das ist etwas, was ich im Theater, ich mache es natürlich auch, ne? Natürlich wiederhole ich. Aber um es frisch zu halten, probiere ich. Und wo kann ich weiter austesten? Ja. Wo geht noch mehr? Und wo kann ich noch mehr überziehen? Wo kann ich das Band noch mehr überspannen? Und das kann ich im Film nicht. Mein erster das, was ich als allererstes geliefert habe, muss ich wiederholen. Und wenn ich das nicht wiederhole, dann habe ich echt ein konkretes Problem. Und zwar mit Continuity, mit der Regie, mit meiner Spielpartnerin und so weiter. Also ich bin da, ich muss mir genau vorher überlegen, was ich spielen möchte.
Also ist es schon so, dass du dann auch anders schauspielerst?
Ja. Ja, klar.
Weil du dich mehr ausprobieren kannst?
Ich bin viel minimaler. Die Kamera ist ja groß. Also mein Gesicht ist ja, also in der Totalen ist es ja bis Schlüsselbeinknochen.
Gut, aber es ist ja nicht immer nur Totale. Also
nicht immer nur, natürlich.
Du läufst ja auch mal über einen Marktplatz und dir fällt eine Tüte runter oder so.
Also absolut, genau. Aber das ist ja klar, dass das dann gefilmt wird. Aber wenn ich eine große Szene habe, wo es um eine Emotion geht oder wo es sozusagen um Reaktionen geht, dann natürlich bin ich irgendwann ganz nah. Und da sollte ich mir dann vorher überlegt haben, was ich da mache. Und das ist eine Erfahrung, die ich vor allen Dingen so in den letzten Jahren halt auch erst gemacht habe. Ne? Dass das sozusagen, also eine Geläufigkeit, es geht ja gar nicht darum, dass ich das nicht weiß, aber dass es in Fleisch und Blut übergegangen ist in der Erarbeitung einer Rolle. Ja. Im Theater lerne ich den Text, gehe einigermaßen vorbereitet auf die Probe. Beim Film muss ich Fix und Foxy am ersten Drehtag dann aber auch fertig sein und mir überlegt haben, wie mein Weg und mein Pfad da durchgeht.
Und auf die Stimme kommend, sprichst du vor der Kamera anders, als du auf der Bühne sprechen würdest?
Ja.
Was ist der Unterschied?
Keine Vollstimme. Also ich würde vor der Kamera, spreche ich nicht so laut.
Also,
weil ich glaube, das ist für die, dann denken, also ich, hä?
Also könnten wir das jetzt hier rein theoretisch probieren? Also wenn wir uns jetzt irgendwie einen Satz nehmen, jetzt müsste mir spontan ein Satz einfallen, das Auto fährt um die Ecke, Theaterbühne gesprochen und wie du es vor der Kamera sprechen würdest. Also,
na klar.
Könntest du das mal anbieten?
Na klar, kann ich machen.
Und bitte.
Das Auto fährt um die Ecke. Film? Theater? Das Auto fährt um die Ecke.
Ist definitiv ein Unterschied, ja. Ja. Und ist das aber so, wenn du vor der, also da läuft die Kamera und dann ist irgendjemand nicht zufrieden. Also ist das auch eine andere Motivation, die man mitbringen muss, um an so einer Produktion mitzuwirken?
Das verstehe ich nicht. Erklär nochmal.
Also, ich habe so dieses klassische Bild, da sagt jemand und Action und man läuft eben jetzt über die Straße, muss lächeln, weinen, irgendwas. Ja. So, und das missfällt das erste Mal, das zweite Mal auch. Und
bei der Regie sozusagen.
Ja, ja, genau. Ach so, man verstehe. Muss es immer wieder darbieten. Ja. Und kommt da nicht irgendwann so vielleicht ein innerer Protest hoch, den man dann vielleicht auch in der Stimme merkt?
Das kann durchaus sein. Also das ist auf einer Probebühne ja nicht anders. Also zu merken, dass der oder die Regisseurin, dass ich nicht das treffe, was sie gerade beabsichtigen oder wollen, macht natürlich nicht unbedingt die Stimme weich und irgendwie schön, sondern sie wird eng, sie wird ängstlich, der Körper geht zusammen, es wird alles fest und dadurch, ja, wird das nicht besser so. Also eine Unsicherheit im Machen ist ein ganz schlechter Ratgeber.
Und verglichen jetzt mit den großen Bühnen, ist das so, dass alle Schauspielenden gerne beides machen würden? Ist Film vielleicht auch irgendwo verpönt oder eigentlich wollen sie alle zum Film? Wie ist da so die Wertigkeit?
Ja, unterschiedlich. Also als ich auf die Schauspielschule gegangen bin, war ganz klar für jedes Mitglied meiner Klasse, dass wir danach alle Theater spielen. Heutzutage habe ich auch herausgefunden, dass viele während des Studiums schon feststellen, nein, ich möchte danach Film machen und kein Theater spielen. So, also wird schneller, klarer so. Ich finde aber den Weg über die Bühne gut, weil es gibt, auf der Bühne wird mein ganzer Körper permanent angeguckt. So, beziehungsweise der oder die Zuschauerin wird nicht gelenkt. Ihr oder sein Blick wird nicht gelenkt, sondern jederzeit kann alles der Bühne angeguckt werden. So im Film ist es oft eben, was ich vorhin beschrieben habe, du bist dann doch bis zu einem gewissen Punkt irgendwie nur an der Kamera. Natürlich sieht man auch mal jemanden laufen. Aber oft ist es so, dass es dann wie beschreibe ich das gut, dass das wie nicht durchrutscht bis in die Fußnägel so, sondern dass es wie so hält im Gesicht oder dass sozusagen dieses minimale Spiel manchmal verhindert, dass etwas wirklich den Körper durchflutet, so eine Emotion oder ein Gefühl.
Auch
oder
von der Spannung?
Also das ist natürlich jetzt eine grandiose Unterstellung, aber ich denke das manchmal zu sehen, wenn ich Film gucke oder Fernsehen gucke oder Serie gucke. Das ist jetzt vor allen Dingen betrifft vor allen Dingen den deutschsprachigen Raum.
Ja.
Ich denke schon, dass ich das sehe. Mhm. Ob jemand eine Erfahrung gemacht hat auf der Bühne und Theater gespielt hat oder ob er nur Film gemacht hat.
Wenn du dir jetzt deine idealen nächsten 3 oder 4 Jahre malen könntest, der Wechsel nach Hamburg wird kommen. Trotz allem hast du ja so eine Leidenschaft oder Passion auch für den Film. Wünschst du dir weiterhin beides machen zu können?
Ja, aber ich habe mich fürs Theater entschieden. Also der Film ist eine ganz tolle Abwechslung und ich mag das total. Ich mag auch diese Menschen, die da arbeiten. Ich habe da bis jetzt echt nur gute Erfahrungen gemacht. Es war nie so, dass ich gedacht habe, oh Gott, das sind alles affektierte Menschen. Im ganzen Gegenteil, die sind wahnsinnig warm und sehr, sehr respektvoll.
Ja.
Das ist manchmal ja im Theater auch anders, aber ändert sich sehr zusehends. Aber ich würde, ja, nee, das ist noch nicht. Ich habe das Theater, das kann ich noch nicht aufgeben. Das erfüllt mich so sehr und macht mir so einen Riesenspaß, auch ein Publikum zu haben, was aktiv dabei ist und gerade sieht, was da passiert auf der Bühne. Es ist ein Umstand, der ist eigentlich nicht zu denken, was wir da tun. Also wenn man das mal so ganz doof durchspielt, ist es schon ein bisschen krass. So, dass da Menschen sitzen, Geld bezahlt haben, ja, in so einen schwarzen Kasten reingucken, da wiederum stehen Menschen, die was spielen. So, es ist schon ziemlich abgefahren, finde ich.
Ja, aber andersrum doch auch, weißt du? Also, dass ich da sitze, ganz bequem auf die Bühne schaue und ich weiß, da sind jetzt also mindestens 25 Leute aktive Schauspieler, aber ja hinten dran nochmal irgendwie der ganze Stab, der irgendwie dafür sorgt, dass das jetzt
überhaupt
für mich in diesem Moment stattfindet.
Absolut. Ja, und es ist eben nicht Plastik.
Mhm.
Also, es ist eine Erfahrung, die mache ich gerade im Ballhof 1. Da bin tatsächlich nur ich 1¾ Stunden zu sehen auf der Bühne und es gab auch SchülerInnenvorstellungen und ich glaube, sie registrieren gar nicht, dass ich sie mitbekomme. Also es ist dieser, die denken, da ist vierte Wand und ich nehme sie nicht wahr. Natürlich nehme ich sie alle wahr. Es ist schon verrückt, also wie viele Menschen glauben, ich würde das nicht registrieren, aber ich bin so offen und jede Pore ist so offen, wie sie nur irgendwie offen sein kann. Das ist schon irre.
Ja. Und also wenn du die sehen kannst, also gibt es da auch Momente, wo du abgelenkt bist und wo die Konzentrationsfähigkeit nachlässt?
Gerade in dieser Inszenierung oder in dieser Produktion, wo ich nur alleine bin, als Monolog ist das gearbeitet und auch geschrieben, ist es schon sehr herausfordernd. Also ich hatte in dieser ersten SchülerInnenvorstellung, die ich da hatte, und ich wusste nicht, dass es eine sein wird, war ich überrascht und auch irritiert und war auch, was mache ich jetzt? Also ich habe versucht, da auch so ein bisschen gegen anzukämpfen, was natürlich totaler Unsinn ist. Weil das führt meist zum Gegenteil, aber sie sind rausgegangen, dann fallen die Handys runter, sie kamen wieder und es gab war so ein Kommen und Gehen. Also es hatte so Globe-Theater-Atmosphäre. Aber es ist halt einfach so eine unglaubliche Konzentration, die ich aufbringe, weil ich durchrede 1¾ Stunden lang. Mhm. Ich rede fast 70 Seiten Text. Und das ist besonders und ich bin da einfach wahnsinnig empfindlich so. Und jetzt nicht empfindlich, dass ich dann irgendwie austicke oder so, gar nicht, sondern empfindlich, weil jede Art von Regung ich registriere und natürlich dann mit einbinde und mich das auch manchmal, ja, ich fliege dann wie aus der Kurve so.
Mhm.
Weil ich permanent absondere, so, ne?
Ja. Also ich kann tatsächlich jedem nur empfehlen, nochmal nach Hannover zu reisen, um dich auf den Bühnen des Schauspiels Hannover zu erleben. Ich wünsche dir maximale Erfolge bei allem, was du noch so vorhast, beruflich und privat. Bin dir sehr, sehr dankbar, dass du heute mit mir gesprochen hast.
Gern.
Und freue mich auf ein Wiedersehen. Habe herzlichen Dank, Caroline.
Sehr gern, Wolfram. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt's übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen,